Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Vielen, vielen Dank für das schöne Chorlied. Psalm 91. Wer unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, unter dem Schirm des Höchsten, der spricht zu dem Herrn, mein Fels und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Vielen Dank. Ich wünsche uns allen, dass wir heute gemeinsam Zuflucht finden bei Gott, uns unter seinen Schutz begeben und dass er unser Halt ist, dass er unsere Begeisterung ist, dass er unsere Freude ist. Und ich freue mich, dass wir heute gemeinsam einen besonderen Sabbat haben. Einen Sabbat, der einen Fokus hat, eine Ausrichtung, einen Blick hat. Nämlich einen Blick auf unsere Mitmenschen und auf diese Welt. Wir haben vorhin den Text gehört zu der heutigen Predigt. Lukas Kapitel 10 von Vers 25 bis Vers 37. Auch bekannt als das Gleichnis des barmherzigen Samariters. Das ist ein Stück Weltliteratur. Es sind nicht nur gläubige Menschen, Christen, die sich mit diesem Text beschäftigen. Auch in den Schulen, öffentlich, wird dieser Text angeschaut. Man liest ihn, man macht sich Gedanken darüber. Man findet ihn hier und dort. Und so hat sich auch vor vielen Jahren mal ein Psychologieprofessor der Princeton University gedacht, was würde passieren, wenn wir diese Begebenheit einfach noch einmal abspielen lassen würden. 1970 hatte Daniel Batson, so ist sein Name, diese Idee gehabt und hat sich ein Experiment überlegt auf dem Gelände der Universität. Der Auftrag war, eine Gruppe von Studenten auf einen Weg zu schicken und er hat sich dafür einen Weg ausgesucht, der wirklich ideal dafür war. Es war ein schäbiger Weg, ein nicht asphaltierter Weg, ein Weg, der nicht beleuchtet war, der irgendwo über das gesamte Gelände dieser großen Universität geführt hat. Und das Ziel war die Soziologieabteilung. Und dort bei der Soziologieabteilung sollten dann die Studenten ein Kurzreferat auf Tonband sprechen. Das Thema war belanglos und so nahm er eine Gruppe von Studenten. Und liebe Gümis, welche Studenten kämen denn am besten für so ein Experiment in Frage? Was meint ihr? Darf ich es hören? Die Theos, genau, richtig. Und das hatte sich Daniel Batson auch gedacht. Ich nehme für dieses Experiment Theologiestudenten. Wohlgemerkt, jetzt passen alle Theos auf einmal auf. Was passiert denn jetzt dort? Ja, und dann hat er die Theos genommen. Was die Theos aber nicht wussten, war, dass mitten auf dem Weg an einer unübersichtlichen Ecke, irgendwo im Gebüsch, ein Opfer lag. Ein Mann, verwahrlost angezogen, zusammenkauernd, der hatte den Auftrag, immer wenn ein Theo vorbeikäme, solle er husten. Husten. Und die Theos sind gegangen. Einer nach dem anderen, alle 30 Minuten. Insgesamt 47 Theologiestudenten. Und wer von euch möchte wissen, was das Ergebnis dieses Experiments war? Sind schon einige, die da das wissen wollen? Ich möchte es auch wissen. Aber bevor ich euch sage, was das Ergebnis des Experiments war, müssen wir uns gemeinsam erst die Geschichte anschauen, die Daniel Batson hergenommen hatte fürs Experiment. Also ein bisschen Geduld. Wir werden noch die Lösung des Ergebnisses hören. Aber wenn du deine Bibel dabei hast, lade ich dich ein, die Geschichte aufzuschlagen, die Daniel Batson damals gelesen hatte, um dieses Experiment überhaupt zu machen. Lukas Kapitel 10. Die Predigt heute habe ich in zwei Punkte gegliedert. Der erste Punkt, das Problem des menschlichen Herzens. Und der zweite Punkt, die Schönheit des Herzens Gottes. Zwei Punkte. Das Problem des menschlichen Herzens und die Schönheit des Herzens Gottes. Erster Punkt, wir schauen uns das gemeinsam an. Das Problem des menschlichen Herzens. In Vers 25 steht geschrieben: Und siehe, da stand ein Schriftgelehrter auf, versuchte ihn und sprach: Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Das ist eine sehr interessante Frage. Schriftgelehrten, Lehrer des Gesetzes, die machten sich damals viele Gedanken über, was passieren wird, wenn am Ende der Tage, am jüngsten Gerichtstag, dann auf einmal alle auferstehen werden, wie es in Daniel Kapitel 12, Vers 2 steht. Und dieser Mann, dieser Gesetzesgelehrte, man könnte auch sagen, wenn wir es auf Neudeutsch übersetzen würden, das ist ein Bibellehrer gewesen. Man könnte auch sagen, ein Doktor der Theologie. Der machte sich Gedanken und hatte gemerkt, das Leben ist kurz. Und der Spaß auf Erden ist nicht ewig. Und ich finde diese Gedanken echt sehr interessant, weil wenn wir heute unser Kulturklima ein bisschen atmen, und ich rede da auch ganz bewusst an uns junge Leute, dann ist das Kulturklima, in dem wir aufwachsen, eines, wo es heißt, hey, come on, verschwende doch nicht deine Gedanken mit einem Leben, was danach kommt. Dieses danach Glück und Freude musst du doch im Hier und Jetzt erlangen und erfüllt leben. YOLO, you only live once, war das Jugendwort vor einigen Jahren. Das heißt, die Atmosphäre in unserer aufgeklärten Gesellschaft heutzutage ist, hey, bitte komm, zerbrich dir nicht den Kopf mit dem, was dann irgendwann mal passieren wird. Lebe jetzt dein Leben, genieße es. Und wir geben uns zufrieden mit dem, was wir hier auf Erden ererben können. Was danach kommt, ist nicht mehr interessant. Aber dieser Gesetzeslehrer, dieser Doktor der Theologie, der hat ein bisschen weiter gedacht und sagte sich, hey, schau dir doch das Leben an. Ist das alles, was es gibt? Und selbst wenn wir in einer aufgeklärten Gesellschaft leben, merken wir, es gibt viele Menschen, auch säkulare Menschen, auch hochstudierte akademische Menschen, die irgendwie, je länger das Leben geht und wenn wir über den Zenit unseres Lebens hinweggekommen sind und dann auf einmal die Schau nicht mehr nach vorne geht, sondern man eher so ein bisschen zurückblickt aufs Leben, dass man merkt, ist das alles? Ich möchte nur an die Gedanken von Steve Jobs erinnern, der Apple-Gründer, der, als er seine Krankheit ins Auge schauen musste und wusste, er hat nicht mehr lang zu leben, zu folgender Erkenntnis für sich kam, das ist ein Zitat: Es erschien mir seltsam, dass man alle diese Erfahrungen sammelt und dann ist alles einfach weg. Deshalb möchte ich wirklich glauben, dass etwas überdauert, vielleicht unser Bewusstsein. Ihr Lieben, ob du jung bist, im Zenit deines Lebens oder reif zurückschaust, es gibt mehr als das, was du siehst. Und dieser Gesetzeslehrer, der kommt auf genau diesen Punkt und merkt, es gibt scheinbar sowas wie ein ewiges Leben, aber das fällt nicht jedem einfach in den Schoß. Also die brennende Frage, wie komme ich an mein Erbe ran? Manche von euch fragen sich das vielleicht auch schon. Wie komme ich an mein Erbe? Und dann kommt diese Frage, was muss ich tun, um dieses Erbe zu bekommen? Und ganz ehrlich, ich habe ein Problem mit dieser Frage. Vielleicht geht es dir auch so. Meistens stelle ich die Frage, was muss ich tun, um? Ja, um was? Manche von uns fragen sich, was muss ich tun, um eine Gehaltserhöhung zu bekommen? Manche fragen, was muss ich tun, um vielleicht, Beispiel, um vielleicht die Matura zu schaffen? Was muss ich tun, um vielleicht das TS-Praktikum zu absolvieren? Was muss ich tun, um vom Arbeitsnachmittag befreit zu werden? Was muss ich tun? Wir fragen so viele Fragen, was ich tun muss in meinem Leben, damit etwas für mich rausspringt. Und ganz ehrlich, an der Stelle fragt dieser Mann, was muss ich tun, damit am Ende für mich der Himmel rausspringt? Es ist so, als hätte er einen ganz genauen Plan, einen Fahrplan zum Segen Gottes. Wie schauen die Stufen zum Segen Gottes aus? Und ganz ehrlich, das ist ein zutiefst menschlicher Gedanke. Was muss ich tun? Und wir münzen das über auf Gott und unser Leben. Lieber Gott, was muss ich tun? Eine Aufstiegsgesellschaft. Und da zählt am Ende deine Leistung, deine Performance. Ist deine Performance gut, dann wirst du belohnt. Am Ende winkt dir ein Erbe. Und dieser Mann fragt eben genau das, was muss ich tun? Und ich versuche mich da hineinzuversetzen in die Situation, dass Jesus vielleicht innerlich sich dann denkt, lieber Bruder, liebe Schwester, die Frage ist interessant, aber sie geht in die falsche Richtung. Denn es ist nicht der Weg, der nach oben führt, sondern mein Weg ist ein Weg, der nach unten führt. Und dann erwarte ich mir doch, was Jesus dann sagen kann. Was muss ich tun, um dieses Leben zu ererben? Ich hätte jetzt gedacht, Jesus kommt dann und sagt, glaube an mich. Ja oder nein? Was hat Jesus zu Nikodemus gesagt? Er sagte, glaube an ihn, an den Menschensohn. Was hatte Jesus zu Martha gesagt? Wenn du glaubst, dass ich die Auferstehung und das Leben bist, dann wirst du nicht sterben, auch wenn du lebst. Was hatte Jesus zu Jairus gesagt, als seine Tochter gestorben war? Glaube nur. Was hatte hier Paulus und Silas, als sie im Gefängnis waren, zum Gefängnisaufseher gesagt? Glaube an den Herrn. Oder was hatte Jesus zum Blindgeborenen gesagt? Dein Glaube, glaube nur. Und so weiter, Lydia, das Volk, so viele Geschichten, wo Jesus sagte, glaube an mich, so wirst du leben, auch wenn du stirbst. Aber hier sagt Jesus das nicht. Anstelle dessen sagt er, was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Mit anderen Worten, Jesus lenkt auf die Bibel hin. Was steht denn in der Bibel? Und der Mann antwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott, das ist Vers 27, den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Fazit, es geht um dein Herz. Es geht um Liebe. Keine Performance-Liste. Nichts, was du abhaken kannst. Es geht um dein Herz. Um vollkommene Liebe. Körper, Seele, Geist, Verstand, alles. Vollkommene Liebe, sagt Jesus. Sagt dieser Mann, steht im Gesetz. Denn Gott und dem Nächsten zu lieben, bedeutet alles hinzugeben für ihn und für die Menschen. Alles. Und jetzt gibt es hier einen Unterschied. Der Mann, der fasst ja das Gesetz zusammen. Wenn man ein Gesetz hält, dann fühlt man sich innerlich irgendwie ziemlich wohl und sicher. Ich habe das Gesetz gehalten. Aber das Gesetz sagt zwischen den Zeilen, worum es eigentlich wirklich geht. Zwischen den Zeilen des Gesetzes steht, hier ist ein Gott, der mit dir leben möchte, der ganz nah bei dir sein möchte. Das Gesetz weist doch darauf hin, dass Gott leidenschaftlich mit den Menschen zusammen sein möchte. Und Jesus sagt dann im Vers 28, du hast recht geantwortet, tu das, so wirst du leben. Am Anfang hatte der Mann gefragt, was muss ich tun? Und Jesus sagt, tu genau das, was du gerade im Gesetz gelesen hast. Nämlich, liebe vollkommen. Vollkommen lieben. Wie geht das? Vollkommen lieben? Wenn du in einem Moment gerade an nichts denkst, an was denkst du dann? Wenn du plötzlich nicht arbeiten musst und eine Pause hast und irgendwie rausschaust, an was denkst du? Sind deine ersten Gedanken bei Gott, bei dem Schöpfer, der dir das Leben gegeben hat? Wenn du morgens aufwachst und deine ganzen Pläne vor dir hast und du dann auf dem Weg zur Arbeit plötzlich mit einem unvorhergesehenen Ereignis konfrontiert wirst und du auf einmal merkst, hier ist ein Mensch in Not, der deine Hilfe braucht, dem du in seinen Bedürfnissen helfen kannst, Welche Gedanken gehen dir dann durch den Kopf? Mit deinem Verstand, mit deiner Seele, mit deinem Herzen, allem, was du hast, vollkommen lieben. Dass du deine Pläne vielleicht unterbrichst für einen anderen Menschen. Dass ein Mensch, der deine Hilfe braucht, dass du plötzlich sagst, ich werfe meine Pläne über den Haufen. Dass ich meine Zeit opfere, teile und einem anderen Menschen schenken, obwohl ich mir überlegt habe, wie ich meine Freizeit am liebsten selbst verbringen möchte. Ich kann mich noch erinnern, den einen Tag, wo ich mit meiner Frau Hochzeitstag hatte, wir waren wandern und sind dann oben auf den Geisberg bei Salzburg gegangen und dachten, jetzt machen wir uns einen richtig schönen Tag, setzen uns oben ins Restaurant, an den Tisch und auf einmal kommt jemand, ein Wanderer, darf ich mich zu euch setzen? Und ich dachte mir so, wow, ich meine, ja, gerne. Wenn du plötzlich deine Bedürfnisse nach hinten stellst, weil ein anderer Mensch da ist und in Not ist und ich mir am Ende dachte, praise God, dass dieser Mann sich heute an diesen Tisch gesetzt hatte und der an dem Tag von der Adventgemeinde in der Franz-Josef-Straße hörte und sagte, ich glaube, ich komme mal vorbei. Vollkommen lieben, wie soll das bitte gehen? Und hier schaue ich in mein eigenes Herz und der Mann, der hier genau das von Jesus zu hören bekommt und Jesus sagt, tu genau das, so wirst du leben. Er merkt auf einmal, er ist mit dem Rücken an der Wand. Denn vollkommen lieben. Vollkommen lieben. Wer kann das? Wer kann das? Auf einmal merkt dieser Lehrer die Sprengkraft von Jesu Appell, indem er eigentlich das, was er mit Jesus vorhatte, dass er ihn testen und prüfen wollte, dass Jesus quasi den Spieß umgedreht hatte. Ganz sacht, aber ganz liebevoll und behutsam, dass er nachdenkt. Dieser Appell, vollkommen zu lieben, es zerbricht sein Lebensfundament. Nämlich Performance. Was muss ich leisten? Was muss ich tun? Gott, was steht an für ewige Leben? Was soll ich denn tun, damit wir quitt sind? Und Jesus sagt ihm, du kannst es versuchen, aber am Ende wirst du scheitern. Und eigentlich hätte dieser Mann dann sagen müssen, Jesus, ich spüre, irgendwie geht das nicht. Ich merke, was du mir sagen möchtest. Und der Mann ist mit dem Rücken an der Wand. Alle schauen zu. Was sagt er jetzt? Wow. In genau dem Moment hätte dieser Mann erkennen können, ich kann nicht vollkommen Gott und mein Mitmenschen lieben, es geht nicht. Ich brauche Hilfe. Und wisst ihr, in dem Moment war die Hilfe nur einen Handschlag weit entfernt. Sie stand genau vor ihm. Jesus Christus. Und für alle, die aufmerksam das Lukas-Evangelium lesen, für die, die auch die letzten Wochen Jesus durch das Lukas-Evangelium begleitet haben, diese Episode in Kapitel 10 ist im zweiten Teil von den drei Teilen des Lukas-Evangeliums. Und dieser zweite Teil ist der Teil von Kapitel 9 bis Kapitel 19 bis Kapitel 18. Und das ist der Teil, in dem Jesus Christus sein Angesicht nach Jerusalem gerichtet hatte. Nämlich der Teil, wo Jesus von Galiläa nach Jerusalem geht, um dort ans Kreuz zu gehen. Das ist der Teil, der in den anderen Evangelien ganz kurz kommt, aber wo Lukas 10 Kapitel investiert, um den Menschen zu zeigen, wenn sie das lesen, was es wirklich bedeutet, Jesus nachzufolgen. Und hier steht ein gelehrter, religiöser Mensch. Und die Lösung ist nur einen Handschlag vor ihm. Und er hätte in dem Moment sagen können, Jesus, ich kann es nicht, ich kann nicht das Gesetz leben und vollkommen lieben, es ist nicht möglich. Hilf mir. Und Jesus hätte ihm seine Arme ausgebreitet, gesagt, ich bin für dich unterwegs, ich gehe für dich nach Jerusalem ans Kreuz, damit wenn du auf mich schaust, siehst, dass ich vollkommen liebe und dich vollkommen liebe und das für dich tue und ich dir diese Liebe schenke. Glaube nur. Wie schön wäre es gewesen, wenn dieser Mann in dem Moment zu Jesus Ja gesagt hätte. Und hat es gemacht? Nein. Und warum hat er es nicht gemacht? Soll ich euch sagen, warum? Und das ist der erste Punkt. Weil er das Problem hat, was jeder von uns auch hat. Und ich auch. Das Problem des menschlichen Herzens ist nämlich unsere Selbstbezogenheit, unser Egoismus, unser Stolz. Und das ist ein Problem nicht nur von diesem Sabbathalter in der Geschichte, sondern ich würde sagen fast ja, von jedem Menschen auf dieser Welt, weil wir alle Menschen sind und dieses Problem haben. Am Anfang wollte er Jesus bloßstellen, am Ende merkt er, dass er selber in einer Art Falle ist, aber er hält fest an seiner Performance. Woher weißt du das? Schau, was im Vers 29 steht. Das ist ein entscheidender Schlüsseltext in dieser Geschichte. Da kommt nämlich ein Aber. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen. Er will festhalten an seiner Leistung, die er Gott erbringen will. Und was machen wir Menschen, wenn wir an uns selbst festhalten wollen, an unserer Leistung? Wir hinterfragen Gott. Wir prüfen Gott, so wie dieser Mann Jesus prüfte. Und wir werfen die Schuld auf andere Menschen, indem dieser Mensch sagt, ja, wer ist denn mein Nächster? Ist vollkommen klar, wie diese Frage zu beantworten ist. Es ist eigentlich eine Art rhetorische Frage, denn für die Juden war es vollkommen klar, dass Leute außerhalb des Judentums und vor allem auch noch Juden, die nicht unbedingt sozusagen zum engeren Kreis in Judäa, zu Jerusalem gehörten, dass es Juden zweite Klasse war. Also ist diese Frage eine rhetorische Frage. Mit anderen Worten, es ist vollkommen klar, dass sie nicht alle Menschen in dieser Welt lieben kann. Also beschränkt sich diese vollkommene Liebe ein. Also kann ich es vielleicht herausfinden, wie ich lieben soll, damit für mich ewiges Leben rausspringt. Merkt ihr, er hält immer noch an seinem Stolz fest. An seiner Selbstbezogenheit. Und wir merken das vor allem auch daran, weil er ganz am Ende, als dann das Gleichnis zu Ende erzählt ist und Jesus ihn fragt, wer ist der Held der Geschichte? Der Priester, der Levit oder der Samariter? Und er schafft es nicht, das Wort über seine Lippen zu bringen. Und sagt einfach nur, der die Barmherzigkeit tat. Merkt ihr? Er ist immer noch so selbstbezogen. Und das, ihr Lieben, ist das größte Problem, mit dem wir Menschen heute noch zu tun haben. Die Frage war, was soll ich tun? Am Ende der Geschichte sagt Jesus, tu das. Vers 37, geh hin und tu das Gleiche. Liebe vollkommen Gott und deine Mitmenschen. Wenn ich an dieser Stelle die Predigt aufhören würde, dann wäre das keine gute Nachricht. Denn wir würden nach Hause gehen und versuchen, es zu tun, aber wir würden nach ungefähr einer Woche scheitern. Und wir würden versuchen, es irgendwie wieder zu tun. Am Ende merken wir, wir können es nicht. Und daher der zweite Punkt meiner Predigt, die Schönheit des Herzens Gottes. Die Antwort auf diese Frage, wer mein Nächster ist, wird uns in einer Geschichte gegeben, die Jesus gibt. Und diese Geschichte gibt dir und mir einen Einblick in die Schönheit des Herzens Gottes. Wer ist es, der dem Notleidenden, der unter die Räuber gefallen ist, hilft? Ein Samariter. Dieser Mann gibt Hilfe, gibt Freundschaft, gibt Schutz, Transport, Essen, ein Dach über den Kopf, öffnet sein Konto. Alles, was dieser Mann macht, ist praktische Hilfe, die die Bedürfnisse dieses Menschen stillt. Fazit: Was verlangt Gott von uns Menschen? Die Antwort ist: Gott verlangt von dir und mir ein Leben des Mitgefühls für unsere Mitmenschen. Ein Leben des Mitgefühls. Moment einmal. Wie bitte? Ein Leben des Mitgefühls. Ich dachte, das Entscheidende am Ende ist die rechte Lehre. Ich dachte, am Ende kommt es darauf an, ob ich in der richtigen Kirche bin. Ich dachte, am Ende zählt es doch auch irgendwie, wie mein Lebensstil ist. Ne? Also, ihr versteht, was ich meine. Sind das nicht die Gedanken, die uns durch den Kopf gehen, während diese Frage gestellt wird, was am Ende entscheidend ist? Zumindest ist es intuitiv irgendwo tief drin in unseren Inneren. Aber um Hilfsbedürftige sich kümmern, das ist doch vielleicht eher eine Option, wenn es sich halt gerade ausgeht. Das klingt eher nach Sozialevangelium, lieber Bruder. Sozialevangelium? Wenn Jesus durch diese Geschichte uns zeigt, was Gott sich von uns wünscht, ein Leben des Mitgefühls, dann ist das kein Sozialevangelium. Denn wenn wir in die Bibel schauen, fällt uns auf, dass es Gottes Mitgefühl ist für diese Welt, dass er sich selbst hingibt für diese Welt. Die Erwählung Israels aus Mitgefühl. Die Befreiung Israels aus Mitgefühl. Das Hinwenden zu den Armen, Unterdrückten, Unwürdigen, Schwachen und Ausgestoßenen aus Mitgefühl. Die Hinwendung, dass Gott durch Israel sich zu allen Völkern dieser Welt hinstrecken möchte, aus Mitgefühl Gottes. Und die Propheten, die Gott geschickt hatte, wie zum Beispiel ein Jona nach Ninive, aus Mitgefühl für diese Stadt. Und der Prophet sitzt dort und denkt sich, der Salat ist verdorrt. Und Jesus sagt, und nicht? Und Gott sagt, ich sollte nicht Mitgefühl haben mit diesen Seelen, die dort sind. Und du machst dir Gedanken über den Salat, der dort in dem Garten verwelkt ist. Jona, ein Missionar ohne missionarisches Herz, ohne Mitgefühl. Und wenn wir zu Jesus Christus schauen, zu wem wandte sich Jesus hin? Zu den Armen, zu den Blinden, zu den Krüppeln, zu den Weinenden, zu den Kranken, zu den Kleinen, zu den Witwen, zu den Belasteten, zu denen andere sagten, das sind die Sünder. Und Jesus demaskierte die niederträchtige Selbstgerechtigkeit und den religiösen Stolz derer, die immer nur selbstbezogen waren. Aus Mitgefühl. Der Priester und der Levit in dem Gleichnis, was wir zu gut kennen, sie beten im Tempel, sie predigen im Tempel, sie spenden im Tempel, sie halten das Gesetz im Tempel, sie halten den Sabbat, aber sie verfehlen den Sinn des Gesetzes. Denn zwischen den Zeilen des Gesetzes geht es doch darum, dass Gott Leidenschaft hat für diese Welt und in Beziehung leben möchte mit uns. Natürlich fühlt es sich gut an, ein Gesetz zu halten, wenn man sich in dem Moment irgendwie sicher fühlt, auf der richtigen Seite zu stehen. Aber das Gesetz sagt, liebe Gott vollkommen. Liebe deinen Mitmenschen vollkommen. Und ich merke, ich kann's nicht. Ich kann's nicht. Und wir verfehlen den Sinn des Gesetzes. Warum? Aufgrund unserer Selbstbezogenheit. Und manchmal benutzen wir Gott und das Gesetz, um uns gut zu fühlen, aber wir scheitern. Und was Jesus sagt, schau mit den Augen, mit denen du durch dein Leben gehst und die anderen Menschen siehst. Deine Haltung an den Armen und Notleidenden, an den Ausgestoßenen und an den Außenseitern, deine Haltung zu diesen Menschen offenbart deine Haltung zu Gott. Nein, mein Einsatz und mein Dienst an meinen Mitmenschen errettet nicht. Es ist keine Bedingung zur Errettung, das hat Jesus nicht gesagt. Was Jesus sagte, ist, dass deine dienende Haltung ein Zeichen dafür ist, ob du einen wahren, lebendigen Glauben hast. Und der Priester und der Levit hatten diesen lebendigen Glauben nicht. Erstaunlicherweise hatte es jemand, mit dem keiner gerechnet hatte. Schau dir die Natur an. In unserem Baum, in unserem Garten haben wir zwei Bäume. Der eine Baum, momentan ist ein Kirschbaum, blüht über alles. Voller Blüten. Und daneben ist ein Baum. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn noch Baum nennen kann, aber das ist eigentlich nur ein halber Baum. Weil die eine Hälfte grünt und die andere Hälfte ist wie ein Skelett. Frage an euch. Welche Hälfte von diesem einen interessanten Baum lebt? Natürlich die, wo die Blätter und die Blüten dran sind. Aber die Blätter und die Blüten sind nicht das Leben, sondern sie bezeugen, dass diese Hälfte Leben hat. Und so ist es auch bei uns Menschen. deine Haltung zu deinen Mitmenschen offenbart, ob dein Glaube am Ende Frucht getragen hat oder ob es nur ein Lippenbekenntnis ist. Was machen wir jetzt? Wenn wir ehrlich sind zu uns selbst, kommen wir an den Punkt an, dass wir echt ein Problem haben. Wir sind mit dem Rücken an der Wand. Aber wisst ihr, das Schöne ist, dass Jesus uns nicht aufgibt. Und Jesus zeigt die Schönheit des Herzens Gottes für dich und für mich. Woher kommt die Kraft, um so zu lieben, wie Jesus geliebt hat? Woher hast du die Kraft, um, wenn du heute durch diese Tür gehst, in dein Umfeld, um deinen Mitmenschen so zu lieben? Vollkommen. Die Antwort finden wir in Vers 33. Der Samariter war nicht moralisch verpflichtet zu helfen, sondern der Samariter hatte etwas, was ihn bewegte. Vers 33. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin und als er ihn sah, jammerte er ihn. Erstens, geh mit offenen Augen auf dem Weg deines Lebens. Zweitens, das, was hier steht, es jammerte ihm. Wird in manch anderen Bibeln übersetzt mit, er war in seinem Innern bewegt oder er war voller Mitgefühl. Oder wie es so schön auf Spanisch heißt, él tuvo compasión con él. Oder auf Englisch, he had compassion with him. Und das ist auch der Titel von meiner Predigt heute. Klingt auf Deutsch noch nicht so prickelnd. Compassion. Compassion. Mitgefühl. Und dieses Mitgefühl, was dieser Samariter hatte, war ein Mitgefühl, was ich nur von einer Person kenne. Nämlich von der Person, die diese Geschichte sich ausgedacht hatte. Fällt euch das auf? Das Gleichnis ist ein Gleichnis über Jesus Christus und die Menschheit. Der Samariter liebte, wie Jesus Christus liebte. Der Samariter war auf dem Weg. Jesus war auf dem Weg. Und wir haben vorhin gehört, wohin dieser Weg von Jesus führte. Jesus war auf dem Weg nach Golgatha. Jesus Christus zeigt durch die Geschichte dieses Mannes, dieses Samariters, was vollkommene Liebe bedeutet. Dieses Gleichnis holt dich auf den Boden dieser staubigen Straße zwischen Jerusalem und Jericho. Wir sind die, die am Boden liegen. Wir sind die, die in unserer Selbstbezogenheit am Ende sind und verbluten. Und diese Welt verblutet und hat keinen Ausweg dafür. Jesus Christus aber kam auf unseren Weg und machte sich arm für dich und für mich. Er kam auf deine Spur und sah dich, aber er ging nicht an dir vorbei. Er stieg ab vom Himmel auf unsere Erde, weil er unser Nächster ist. Jesus Christus kam, um deine Wunden zu heilen. Er heilt sie am Kreuz, indem er all unsere Selbstbezogenheit und unsere Sünde und unseren Stolz zerbricht und an unserer Stelle stirbt. Warum? Weil er vollkommen liebt. Weil er dich vollkommen liebt. Und das ist die Schönheit des Herzens Gottes. Ein Glaube, der wesentlich vom Mitgefühl Gottes bestimmt ist, wird darin seine Quelle zur Mission finden und ganz automatisch missionarisch sein. Schau auf die Schönheit des Herzens Gottes. Öffne deine Augen, wenn du auf deinem Lebensweg unterwegs bist. Und schau, dass diese Leidenschaft Jesu am Kreuz dich so berührt, dass diese Schönheit dein Herz verändert. Ich komme zum Schluss. Daniel Batson, könnt ihr euch noch an den erinnern? Wollt ihr wissen, was dabei rausgekommen ist? Zumindest die Theos würden es gern wissen. Ich möchte euch eins sagen, das Ergebnis ist ernüchternd. Die meisten Studenten bei diesem Experiment 1970 gingen an dem Mann, der auf dem Boden lag, vorbei. Und Daniel Batson dachte sich, das gibt's doch nicht. Ich schärfe noch mal ein bisschen nach. Und er gab den Studenten, einem Teil dieser Gruppe, den Auftrag, sie sollten ein Kurzreferat halten über Lukas Kapitel 10, Vers 25 bis 37. Und den anderen gab er den Auftrag, über einen belanglosen Bericht etwas aufs Ton zu sprechen. Und wollt ihr wissen, was dabei rausgekommen ist? Das Ergebnis hatte sich kaum verändert. Das bedeutet auf gut Deutsch für uns heute, ihr könnt zwar diese Predigt heute gehört haben, es kann aber sein, dass wenn wir heute nach Hause gehen und in die Woche gehen, dass sich nichts geändert hat. Und das ist das Schlimme an der Sache. Und was Daniel Batson dann später herausgefunden hat, es kommt am Ende nicht darauf an, ob ein Mensch sich mit religiösen Themen beschäftigt hat, um achtsam und mit offenen Augen durchs Leben zu gehen, sondern was dann sich herausgestellt hatte bei dem Experiment war, dass diejenigen hilfsbereit waren, die es nicht so eilig hatten, die Zeit haben. Und so kann es sein, dass du heute diese Predigt hörst, deine Andacht machst, Bibel liest und in die Gemeinde gehst. Aber wenn du in deinem Leben nur nach der Uhr lebst und nicht nach einem inneren Kompass, deswegen das deutsche Wort, dann kann es sein, dass dir die Schönheit des Herzens Jesu Christi abhanden kommt. Deshalb lade ich uns alle ein, schau auf Jesus Christus, lass ihn zu deinem Kompass werden, dass er dein Mitgefühl erfüllt und berührt und bewegt. Ja, aber hey, Jesus, komm schon, ich meine, es ist meine Zeit, es sind meine Hobbys, das Geld gehört mir und meine Fähigkeiten und so weiter. Ja, Alejandro, ich weiß, aber mein Blut, weißt du, das gehört mir auch. Wo wärst denn du geblieben, wenn ich es dir nicht gegeben hätte? Ja, okay. Aber pass auf, Jesus, ich meine, schau dir, ich meine, da gibt es so viele Menschen und ich meine, da gibt es welche, die arm sind, da gibt es irgendwelche Goofies, Ausländer, Menschen und so weiter, ich weiß nicht. Die verdienen es vielleicht gar nicht. Ja, weißt du, Alejandro, aber die da unten, als ich vom Himmel runtergeschaut habe, das waren auch alles ziemlich üble Leute, so wie du zum Beispiel. Wenn du mal ganz ehrlich zu dir bist, warum sollte ich mein Leben für dich geben? Ich meine, ich hätte es auch den heiligen Engeln geben können, oder nicht? Ja, hast recht. Aber weißt du, ich bin gekommen, auch wenn es nur für dich gewesen wäre. Hab den 99 oben zu Hause gelassen, aber für dich bin ich gekommen, weil ich dich liebe. Ja, aber Jesus, ich meine, wenn ich alles hergebe, was ich habe, auch mein Besitz oder was auch immer, was ist, wenn die Leute es nur verschwenden und nicht wertschätzen, wenn ich mich für sie hingebe? Weißt du, Alejandro, das hätte ich auch sagen können. Ich wusste, dass Millionen von Menschen mein Blut mit Füßen treten werden und mich abweisen würden. Und sie würden mein Blut vergeuden. Aber ich habe es gerne gemacht, auch wenn es nur einen ist. Denn ich möchte dich und alle heilen. Deswegen habe ich mein Blut gegeben. Wow, okay, Jesus, ich verstehe. Bitte schenk mir deine Liebe. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, liebe Gäste, lasst uns auf Jesus Christus schauen. Gebt viel von euch. Gebt offen, gebt großzügig. Allen Menschen, ohne etwas zurückzuerwarten. Seine Liebe, die Liebe Jesu, möge dein Herzschlag erfüllen, dir einen inneren Kompass geben, Mitgefühl und Leidenschaft für diese Welt. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.